Heute bei Apropos KI im Journalismus. Wer hat die Anmoderation geschrieben? Wer redet da überhaupt? Ein Mensch? Eine Maschine? Ist das wichtig? Müsste man sagen, wenn es so wäre? Oder ist KI so etwas wie ein Rechtschreibprogramm, das ja auch niemand verlangt, dass man offenlegt, ob man Texte automatisch korrigieren oder nicht? Die künstliche Intelligenz hat in ganz vielen Bereichen von unserem Leben einen immer grösseren Einfluss. Vor allem dort, wo geschrieben und gedacht wird. Darum ist im Journalismus KI ein riesiges Thema. Für die Konsumenten, für uns Produzenten. Ab wann ist ein Text nicht mehr menschlich? Reicht es, wenn man einfach gut prompten kann? Und verschwindet Schreiben so als Kulturtechnik? Heute reden wir apropos über grosse und heikle Themen. Und wir reden auch ein bisschen über uns selber. Bei mir im Studio steht der Inlandschef Mario Stäuble. Er ist zu Gast in der neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Basel und der Berner Zeitung im Bund und den anderen der Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser und diese Moderation habe ich selber geschrieben. Ich schwöre. Hi Mario.
Salut Philipp. Ja, ich sehe hier die Schreibfehler.
Mario, wir fangen an in Medias Res. Welche Rolle spielt KI in deinem journalistischen Alltag?
Ja, eine sehr grosse. Und zwar seit etwa 4 Jahren. Wir haben im Herbst 2022 beim Tag ein grosses KI-Special gemacht, wo gerade so die Bildgeneratoren gross geworden sind. Midjourney und DALL-E und so, wie die geheissen haben. Und dazumals haben wir als Redaktion gedacht, hey, da ist jetzt wirklich etwas in Bewegung, wo wir uns vertieft damit auseinandersetzen müssen. Und das war für viele Leute ein Startschuss bei uns, um über das vertieft nachzudenken. Und kurz nachher ist ChatGPT rausgekommen und dann ist es quasi auf der Textebene losgegangen, richtig? Bei der breiten Bevölkerung und auch bei uns als Journalistinnen und Journalisten. Und bei mir ist seither eigentlich in meiner ganzen journalistischen Arbeit von Brainstorming, Recherche bis hinten raus zu der Publikation merkt man, wie der Einfluss von der Maschine zunimmt und wie es immer enger wird, das Verhältnis.
Wo brauchst du denn KI jetzt ganz konkret?
Meine Wurzeln sind in der Recherche und darum kommt mir das auch zuerst in den Sinn. Also es ist ein mächtiges Recherchetool. Ich kann die Maschine losschicken und sagen, gehen wir mal suchen, was in einem bestimmten Feld alles gibt. Schreiben wir einen Report über das, machen wir eine Zusammenfassung, suchen wir Experten, tun wir etwas bewerten mal als erstes. Also man kann ganz viel Text irgendwo reinrühren und sich das mal zusammenfassen lassen. Es ist wie so ein sehr motivierter Assistent, wo man einfach aufpassen muss, weil er nicht immer verlässlich ist. So. Und nachher gibt es Sparring auf Textebene. Man kann etwas geben, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, wenn man mit einem Wort nicht zufrieden ist, mal fragen, hin und her spielen. Manchmal ist es so, ich tue viel gegenlesen und tue viel Titeln bei Text. Und manchmal hat man wie so keinen Funken, wie man jetzt das könnte drüllen oder aufhängen. Und dann sage ich manchmal, hey, sag mir mal 5 Ideen. Und dann meistens sind die Ideen komisch, aber manchmal hat es ein Wort drin, wo du denkst, ah, mit dem Wort könnte man etwas machen. Und dann kann man so wie mit Trittsteinchen so irgendwo angelangen, wo man es eigentlich gut findet dann. Und dann ist man wie eben so in so einer Art Sparring drin. Und bei uns in der Tamedia, wo wir arbeiten, gibt es einen ganzen Werkzeugkasten mit ganz vielen verschiedenen Tools, die spezifische Sachen sollten besser machen sollten. Eben von der Verkaufung von den Texten bis zum Transkribieren von Interviews. Da gibt es jede Menge Werkzeuge inzwischen.
Du hast auch schreiben, also wirklich schreiben mit KI?
Nein. Ich glaube, das eigentliche Schreiben mache ich an der Tastatur von Hand in Anführungsstrich. Und das hat auch damit zu tun, was ich für eine Art Journalist bin. Und ich glaube, es hängt extrem davon ab, wie Journalistinnen und Journalisten ticken. Und bei mir ist es oft so, wenn ich selber schreibe, dann kommt es aus der Aktualität raus, dann ist es viel rumtelefonieren und Notizen. Und oft brauche ich denn das gar nicht, sondern es ist eigentlich alles im Kopf und dann wird es wie abgeladen mit abschreiben. Und das ist dann fast das Schnellste, anstatt da noch hin und her zu machen mit Notizen und so oder irgendwie etwas rumprompten. Es geht wie am allerschnellsten. Es ist oft dann auch sehr eine Zeitfrage, weil etwas aus dem Tag aus entsteht oder so. Und bei längeren Sachen könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel über das Drehbuch von einem Text mit der Maschine noch redet und fragt, hey, ist das eine gute Idee? Aber dort habe ich bis jetzt eigentlich oft das Gefühl, ich weiß, was ich will. Und bin im Moment noch so selbstbewusst, dass ich dann einen Plan habe und den dann durchziehe. Es ist wirklich bei mir mehr so ein Werkzeugding.
Ob das bei allen so ist, ob das reden wir heute, weil dort fängt, glaube ich, da sind wir uns einig, der heikle Bereich oder Schreiben mit KI.
Ja, ja, es gibt ganz viele heikle Bereiche. Es gibt auch bei Bildern zum Beispiel heikle Bereiche. Man kann fotorealistische Sachen machen. Jetzt bei der WM zum Beispiel gibt es jede Menge KI-generierte Fußballvideos, wo irgendetwas passiert auf dem Spielfeld, was gar nicht passiert ist. Aber dort sind sich halt die meisten Leute einig, das will man nicht. Realistische Bilder, die nicht echt sind, das will man nicht im Journalismus haben. Aber beim Schreiben ist es viel schwieriger, weil dort ist nicht so richtig klar, wie viel KI soll Einfluss haben auf den Text. Und da gibt es verschiedene Denkschulen und die sind miteinander in Diskussion und zum Teil auch miteinander im Streit.
Dass wir uns heute über das Thema unterhalten, hat mit einer Recherche von dir zu tun. Du hast dich recht eingehend mit KI-Journalismus auseinandergesetzt. Und angefangen hat die Auseinandersetzung mit einer Beobachtung von einer freien Journalistin, von der Esther Diener-Morscher. Sie hat einen Kommentar gelesen vom Blick-Chefredakteur Rolf Gavalli und denkt, da ist etwas nicht sauber. Um welchen Kommentar ist es gegangen?
Der Rolf Gavalli hat nach 100 Tagen Gromontana, also nach der Fürstbrunst im Alpenresort, einen Kommentar geschrieben und 5 bittere Wahrheiten aufgelistet, die er sieht im Zusammenhang mit dem Unglück.
Und warum hat Esther Diener-Morscher gefunden, da ist etwas nicht ganz richtig?
Sie hat sich gestört am Stil, könnte man sagen. Sie hat gefunden, der Text sei zu glatt, zu poliert. Es töne zwar gut, sei aber auf irgendeine Art inhaltsleer. Mhm. Und hat dann in den Raum gestellt, es töne, als wäre das alles mit der Maschine generiert.
Dass man das Gefühl auf das bekommt, kannst du mal ein bisschen vorlesen?
Ja, also ich lese gerade die erste Wahrheit vor, die der Rolf Gavalli festgestellt hat. Das ist auch eine Passage, wo der Esther Diener-Morscher besonders ins Auge gestochen ist. Dort heisst es Wahrheit 1, es gibt Opfer, aber keine Verantwortung. Das Betreiberpaar der Inferno-Bar, die Morettis, ist auf freiem Fuß. Kaution statt Haft. Der mutmaßlich politisch Hauptverantwortliche, Gemeindepräsident Nicolas Ferro, bleibt im Amt. Erst nächsten Montag wird der Dorfkönig einvernommen, 103 Tage nach dem Inferno. Die Opfer haben Gesichter, die Verantwortlichen nur Funktionen.
Der Vorwurf steht im Raum. Anhand von diesem Beispiel hat sie gefunden, das ist alles mit KI gemacht. Dann fängt ja die journalistische Arbeit von dir an. Wie tust du so einen Vorwurf überprüfen?
Also ich muss vielleicht noch sagen, warum mich das überhaupt interessiert hat. Es ist eben auch so, dass gleichzeitig in Deutschland und in den USA eine Ladung Fälle aufgekommen sind, wo Leute recht klar ganze Texte mit der KI geschrieben haben. In der New York Times ist zum Beispiel ein freier Buchkritiker, hat man sich getrennt davon, weil er eine Buchbesprechung einfach prompted hat. Es hat in Deutschland Fälle gegeben vom früheren Chefredakteur vom Tagesspiegel, wo eine ganze Reihe von Kommentaren offenbar unprompted hat und das hat einen rechten Skandal ausgelöst und auch grosse Kontroverse in Deutschland. Es hat auch Buchpreise gegeben, wo man plötzlich gemerkt hat, ein auszeichnetes Werk ist möglicherweise einfach mit KI geschrieben worden. Und so das ganze Thema KI-Verdacht auf Inhalt, auf Texte, wo eigentlich die Erwartung daran besteht, es kommt von einem Mensch, das ist wie jetzt am Aufkochen. 3,5 Jahre nach dem Start von ChatGPT. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das mal ein bisschen genauer anschauen und auch ein bisschen besser verstehen. Ist das wirklich so schwarz-weiß? Gibt es da irgendwie einen Graubereich? Und mit was für Gedanken sollte man eigentlich an die ganze Debatte herangehen? Und so bin ich da dran angegangen. Und dann ist der Gavalli-Text gekommen. Und ich habe als erstes mal einen Haufen Experten angerufen und gefragt, so, hey, wie seht ihr das eigentlich? Was macht ihr euch für Gedanken? Und dann habe ich gemerkt, es gibt gross zwei Lager. Das eine Lager ist so, in journalistischen Texten sollte man eigentlich nicht mit der Maschine reinschreiben. New York Times ist das prominenteste Beispiel davon, die sagen, we don't write with AI.
Also richtig puritanisch.
Genau. Und dann gibt es die andere Seite, die sind viel optimistischer. Die sagen, es muss einfach die Verantwortung der Mensch tragen, wie der Wortlaut von einem Text eigentlich stand und ist gar nicht mehr so wichtig. Es ist wie eine Abstraktionsebene auf die Rolle des Schreibers. Er muss einfach überwachen, dass das Resultat am Schluss überzeugt und er muss am Schluss dafür gerade stehen. Das bekannteste Beispiel ist Axel Springer in Deutschland. Der Matthias Töpfner ist ein sehr offensiver Vertreter von dem. Aber auch in der Schweiz, also das Medienhaus Ringier und auch wir, die Media, vertreten das Verantwortungsprinzip.
Du hast mal herausgefunden, es gibt die zwei Lager. Du hast noch nicht herausgefunden, ob der Text von Rolf Gavalli von der Maschine geschrieben worden ist. Wie findet man das raus?
Ja, und dort wird es jetzt eben richtig interessant. Es gibt inzwischen ein Ladungsprogramm, das sich mit dem Thema beschäftigt. Es hat auch eine Wurzel drin, dass gerade jetzt im akademischen Umfeld oder Schule, Prüfungen, Aufsätze und so, dass sich ja die Maschine extrem ausbreitet hat und gerade jetzt Lehrer und Professoren vor der Herausforderung gestanden sind, zu überlegen, wie können wir überhaupt noch unseren Schülern vernünftige Noten geben. Und das ist so eine grosse Wurzel für die Programm. Und es sticht eins so ein bisschen oben raus, das heisst Pangramm, das ist das bekannteste. Es ist aber auch umstritten, weil die Programme tun sozusagen mit einer KI schauen, ob sie KI-typische Muster im Text erkennen. Und da gibt es verschiedene Fallstricke dahinter. Zum Beispiel einen ist, dass halt jemand zufällig so schreibt, wie Sprachmodelle gerne Text ausgeben. Oder es kann sein, dass jemand eigentlich originale Gedanken hat und etwas abgeschrieben hat und nachher einmal Maschine drüber laufen lassen, um etwas zu polieren und so und nachher sozusagen den Detektor die ganze Zeit anschlagen. Also es ist wie, der kann nichts sagen über den Inhalt und über den Sinn des Textes, der kann nur etwas sagen über die Oberfläche des Textes, das Programm.
Das heisst, die Maschine kann nicht herausfinden, ob ein Text von einer Maschine geschrieben worden ist.
Genau, sie kann es nicht sicher sagen. Sie kann nur gewisse Beobachtungen treffen. Und jetzt bei diesen Fällen, die wir vorher erwähnt haben, bei diesen Büchern und so weiter, ist wahrscheinlich die Pangramm-Erkennungsmethode zur Anwendung gekommen. Und ich habe mir dann auch überlegt, kann das Programm irgendwie journalistisch von Nutzen sein? Und bin zum Schluss gekommen, man kann vielleicht gewisse Grundsatzaussagen fällen, wenn man das laufen lässt über eine größere Menge von Text, um zu schauen, ob es Auffälligkeiten gibt, so über eine größere Zeit hinweg. Hm. Es ist nicht seriös, sozusagen einzelne Texte versuchen genau zu nageln, da und so, das und das. Das geht nur, wenn man der Autorin oder dem Autor sozusagen in den Kopf schauen kann oder sein Prompt-Protokoll sieht. Hm. Weil sonst kann man nie sagen, wie ist jetzt etwas entstanden. So. Genau. Aber das habe ich dann gemacht und habe dann gemerkt, dass der Rolf Gavalli hat als Blick-Chefredaktor, vorhin hat er noch eine andere Rolle gehabt, ich ringe, in dem Frühling 2024, rund 70 Texte, 70 Meinungen geschrieben. Und man sieht dort, wie dass er bis im Frühling 2025 eigentlich recht menschliche Texte schreibt und das nachher anfängt, das Programm anzuschlagen, ab Frühling 2025. Und wenn man dann die Texte liest, dann fällt auf, dass sich auch sein Stil verändert. Er wird pointierter, wird schneller und er wird mehr so wie das, was Esther Diener Morschau sozusagen angemahnt hat.
Was sind denn konkrete Beispiele für Formulierungen, wo die Maschine das Gefühl hat, das hat KI formuliert?
Mhm. Es gibt verschiedene Sprachkonstruktionen, wo Sprachmodelle, die jetzt populär sind, da reden wir jetzt einfach von einer Momentaufnahme, das ist jetzt so, das ist vielleicht zwei Jahre wieder anders, wo die gerne verwendet, weil es eine einfache Struktur kann bieten und man sich gut daran festheben kann und weil es in den Datensätzen, wo sie darauf trainiert sind, auch viel vorkommen ist. Also die Maschine reproduziert das, was sowieso populär ist. Aber es kann dann sein, dass es wie übermäßig zur Anwendung kommt. Und es gibt wie inzwischen so, sagen wir unter den Leuten, die sich viel befassen mit KI-Text, gibt es wie so KI-Klischees im Text. Da gibt es eine ganze Reihe. Das beste Beispiel finde ich das Wort auf Englisch «delve», also «eintauchen». Das ist früher eigentlich nie benutzt worden in der amerikanischen Forschungsliteratur. Und seit ChatGPT rausgekommen ist, ist alles voll in diesen Aufsätzen. Alle delven irgendwelche Datensätze sind und alle delven irgendwelche Resultate. Und das ist so populär bei ChatGPT, dass jetzt Forscher das wie als Marker benutzen, um zu erkennen, ob in einem grösseren Textdatensatz KI drin ist. Mhm. Weil es wie als eine Art Proxy ist. So. Und solche Beispiele gibt es ganz viel. Also, was auch auffällt, sind so Nicht-Sondern-Konstruktionen. Also, das ist nicht ein Problem, sondern blablabla, eine Lösung. Und was KI auch gerne macht, sind dreiteilige Aufzählungen. Wir sagen dem amigs Dreiklänge auf unserer Redaktion. Also Sonne, Mond, Sterne. So. Und Satzzeichen ist der Gedankenstrich sehr berühmt. Es gibt Leute, die jetzt inzwischen weniger Gedankenstrich brauchen, weil sie nicht wollen, dass man ihnen vorwirft, sie hätten KI schreiben lassen. Also da gibt es eine ganze Welt von Forschung, von Autoren und Konversation um die Frage, was ist Sprachmodell-Style sozusagen.
Bei deiner Auswertung von diesen etwas über 70 Kommentaren von Rolf Gavalli hast du gemerkt, ab Frühling 25 nehmen die Beispiele oder nehmen die Bilder zu, wo man theoretisch könnte einer KI zuordnen. Irgendeinen Punkt hast du mit ihm selber geschwätzt, nämlich schwer an. Was sagt denn er zu dem? Hat er mit einer KI geschrieben?
Ich Ja, also der Rolf Gavalli hat natürlich keine Freude gehabt, dass ich mit so Fragen komme. Das verstehe ich auch. Er hat dann sehr offen reagiert. Er hat dann gesagt, seit Frühling 2025, also wirklich in diesem Zeitraum, hat er so eine Art Prompt gebaut. Das ist ein grösseres Texting mit so 11 so Merkmalen, was er an einen Text erwartet, und mit 13 Fragen, was ein Text muss erfüllen. Und dann nimmt er das und tut das der Maschine geben, und die Maschine tut sozusagen seinen Text gegenchecken. So eine Art wie ein KI-Gegenleser. Oder bei uns auf der Redaktion, traditionell gibt man Text immer mehreren Leuten zum Lesen und fragt, hey, verhebt den, muss man das ein bisschen anders aufziehen und so weiter und so fort. Und der Rolf Gavalli hat sich wie so eine Art KI-Assistent gebaut, der das macht. Und der spielt dann Resultat zurück und macht Vorschläge auch für das, was er eigentlich möchte erreichen. Also er hat als Blick-Chefredakteur die Vorstellung, er möchte pointiert schreiben, er möchte eben, dass er Zug hat in seinen Text, und das wird sozusagen gecheckt durch die Maschine. Und dann tut er gewisse Sachen anpassen und gewisse Sachen auch ablehnen. So. Und so tut sich auch ein Stück weit halt die Maschine zeigen dann in seinen Text. Er sagt aber, und das ist, finde ich, fast das Wichtigste, dass ich das noch ausdrücklich gesagt habe, er sagt, der Ursprungsentwurf kommt von ihm selber. Es sei falsch, der Vorwurf, der erhoben werde, da, dass, man, dass er soll quasi von Anfang an mit der Maschine schreiben. Er sagt, zuerst komme ich, dann kommt die Maschine.
Hast du irgendein Beispiel der Ursprung und das Schlussresultat gesehen, beides?
Nein, habe ich nicht.
Wenn man jetzt etwas schreibt und dann den Prompt macht mit den verschiedenen Fragen und den Bedingungen, ist nicht das Problem, dass am Schluss alles dann recht gleich tönt, wenn man jedes Mal die gleichen Fragen und die gleichen Anforderungen an einen Text stellt?
Ich glaube, es kommt extrem darauf an, wo man den Text sozusagen bewegen will, wo man hindrucken möchte. Es ist eine Methode, um einen Output, den man hat, konsistenter zu machen. Ich meine, nehmen wir dich als Beispiel, Philipp, du hast auch einen eigenen erkennbaren Stil. Du könntest auch dein ganzes Archiv in die Maschine laden und sagen, jedes Mal, wenn du einen Entwurf hast, check mir das auf die Loserhaftigkeit von dem Text. Entspricht er dem, wie ich normalerweise schreibe? Und dann funktioniert die Maschine wie zwei Leitplanken, die dich auf einen Kurs bringen, wie du traditionellerweise bist. Und so kann man sagen, ja, das ist generisch, aber generisch mit Bezug auf deine eigenen Regeln. Und der Rolf Gavalli hat das mit seinen eigenen Regeln gemacht, oder? Hat selber Regeln angeholt und hat quasi einen bestimmten Korridor, wo er drin unterwegs sein will. Mm. Und wenn man seine Texte liest, erreicht er das auch. Es gibt wie so einen Gavalli-Sound mit der Zeit, der so recht spezifisch ist und wo man auch gerade erkennt, wenn man ein bisschen Zeit verbracht hat mit seinen Texten.
Ja, macht es nicht aber genau den Mensch aus, dass er eigentlich selber weiss, wie er tönt und wie er will tönen. Also ich weiss ja, wie ich will schreiben. Ich brauche dafür das keine Maschine.
Ja, aber du bist ja nicht immer gleich fit genug. Nein, aber ich meine, das ist genau die Frage. Oder will man vielleicht auch mal den Stil entwickeln oder will man ausbrechen und will man quasi die Ellbogenfreiheit haben? Also will man auch vielleicht ein bisschen abweichen, mal überraschen oder nicht? Oder will man quasi so eine Konsistenz anbringen? Ja, das sind dann die philosophischen Fragen, die man reingeraten, wenn man sich anfängt, Gedanken machen über das.
Hätte er dir am Schluss können sagen, wie viel Prozent in so einem Text Gavalli ist und wie viel Prozent KI?
Nein.
Das, was er macht, ist das blickintern erlaubt?
Ich habe vorher gesagt, Ringe gehört zu den Medienhäusern, die das Verantwortungsprinzip leben. Also, das heisst, offensiv angehen KI. Das Wichtige ist, dass der Journey die Verantwortung übernimmt für seinen Output. Und unter diesem Aspekt ist das nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, dass man so im Sparring ist mit der KI. Also ich habe dann auch den CEO von Ringe gefragt, wie er das sieht, und er sagt, hey, alles richtig gemacht, genau so stellen wir sich das vor. Es geht einfach darum, man muss die Verantwortung tragen. Aber, und dort ist es wirklich interessant, auch der CEO, der Mark Walder, sagt, es gibt eine Grenze beim Meinungsjournalismus. Und zwar sagt er, ein starker Kommentar entsteht immer im Kopf des Autors. Der kognitive Input, die These und das finale Urteil müssen vom Menschen kommen. Und da merkt man, oder? Der Mark Walder war selber auch Journalist gewesen, hat auch geschrieben. Der weiss schon, dass es dort wirklich sensitiv wird. Weil du könntest ja wie noch einen Schritt weitergehen. Du könntest wie sagen, ja, tu mal ein Skelett bauen von einem Kommentar. Und dann schaust du das an und dann hat es dort drei Argumente. Und dann sagst du, also gut, jetzt füllen wir das Skelett mit Fleisch auf, sozusagen. Machen wir einen ganzen Kommentarkörper draus. Dann füllt es auf. Und die Kontrolle schleicht irgendwann vom Mensch über zu der Maschine. Es gibt den Punkt irgendwann. Und das wird der Mark Walder auch nicht. Weil er sagt, wieso Steuerab muss sozusagen beim Mensch bleiben. Aber man kann ganz weit gehen, aber dann irgendwann, dort ist dann fertig.
Wie will man das als Leser je merken? Woher der ursprüngliche oder der finale Gedanke von einem Kommentar herkommt?
Also der Mark Walder sagt halt, das hängt an der Glaubwürdigkeit vom Medienhaus. Das Medienhaus muss für das gerade stehen und muss es garantieren können und muss es intern durchsetzen und es muss in diesem Haus die Kultur herrschen. Und so argumentieren wir auch bei uns im Haus. Aber ich meine, das ist alles eine neue Welt. Wir reden hier von Möglichkeiten, die es, ich würde sagen, seit 3,5 Jahren gibt und die meisten haben sie erst in den letzten 1-2 Jahren überhaupt erst angefangen zu entdecken. Also wir befinden uns so ein bisschen im Wilden Westen.
Also komm, wir bleiben doch gerade bei uns im Haus. Was ist denn bei Tamedia erlaubt beim Einsatz von KI?
Also bei uns ist auch das Verantwortungsprinzip. Wir sagen, wir möchten KI als Werkzeug nutzen und all das, was ich vorhin gesagt habe, gilt eigentlich auch bei uns. Also jetzt auch bei uns ist es nicht unzulässig, einen KI-Gegenleser zu haben, der im Einsatz ist und wo da Sparring betreibt. Wir haben auch zum Teil lokale Nachrichten, die wir automatisiert herstellen. Die zeichnen wir dann auch aus als KI generiert. Und ich habe aber auch unseren publizistischen Leiter genau die gleiche Frage gestellt wie Mark Walder, wie sieht es denn aus bei Kommentaren? Und dort sagt er eigentlich etwas ganz Ähnliches, weil er selber auch langjähriger Journalist war. Er sagt, Meinungsjournalismus ist eine Kunstform, hier liegt die Latte für mich höher. Wovon lebt ein Kommentar? Von persönlicher Haltung, eigener Erfahrung, das kann mir die Maschine nur schwer liefern. Also auch Simon Bertschi argumentiert eine Art mit dem journalistischen Point of View, mit dem journalistischen Blick auf ein Thema. Und im Hintergrund steckt dann einfach auch die Erwartung, dass sozusagen eine Meinung von einem Mensch kommt ursprünglich. So. Und ich glaube, dort ist schon wirklich auch eine rote Linie auch für das KI-Forward-Lager.
Du hast gesagt, es gibt in den Medien Meldungen, wo die KI selber schreibt, vor allem im lokalen Bereich. Dort wird auch ausgezeichnet, dass die Meldung von der KI kommt. Wie ist es denn bei allem anderen? Wird angeschrieben, wenn eine Journalistin von uns einen Kommentar schreibt oder einen sonstigen Text und sich dabei helfen von der KI? Zum Beispiel mit dieser Gegenlesfunktion und diesen Prompts, die du vorhin erklärt hast.
Also da gibt es auch eine riesige Debatte darum, wie fest man soll auszeichnen, wie detailliert man soll auszeichnen, wie weit man soll gehen. Und Tamedia ist da auch eher im Forward-Lager. Wir haben einen Artikel, wo wir das alles erklären. Und der Artikel ist sozusagen einmal abgelegt bei uns auf der Webseite. Wir haben jetzt nicht unter jedem Artikel einzeln einen Hinweis und sozusagen eine Liste, was der KI alles gemacht hat. Man kann aber auch sagen, dass auf diese Art im Moment fast niemand unterwegs ist, was man wirklich so detailliert wird gehen. Und es gibt natürlich dann auch wirklich Probleme. Ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, ich mache zum Beispiel ein Ping-Pong wegen einem Titel. Und nachher ist ein Wort sozusagen, kommt von der Maschine, aber ich habe nachher etwas zusammengebaut aus dem und habe mir irgendwie einen Titel zurechtgeschnifflet. Müsste ich jetzt sagen, ein Wort wurde ursprünglich mal, man hat ja auch nicht unten am Text geschrieben, ich habe 5-mal gegoogelt für diese Recherche. So. Also man kommt dort in so einen komischen Unschärfebereich hinein, wo sich auch fragt, was ist sozusagen die Grenze, wann ist die erreicht, ab wann muss man anfangen, etwas auszuzeichnen. Und ich selber als Journalist bin natürlich in der Tendenz immer für Transparenz und für offensive Kommunikation und würde jetzt persönlich sagen, im Zweifel lieber mehr machen. Aber man kann sagen, da gibt es eine aktive Debatte in unserem Medienhaus, in den anderen Medienhäusern und ich glaube, in jeder Medienbranche auf der ganzen Welt läuft es genau gleich.
Wir haben die Diskussion vor allem aus einer internen Sicht geführt, was das für uns heisst, Produzentinnen und Produzenten. Weiss man, was die Leserinnen und Leser von dieser Debatte halten?
Ja, es ist mega interessant. Es gibt vom Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford seit 2 Jahren jetzt jährliche Befragungen zum Publikum, was sie für ein Verhältnis haben zu KI in den Nachrichten. Also die Anwendung von KI in den Nachrichten. Und bis jetzt sieht man eine recht grosse Skepsis. Also die Leute sagen, wenn sie wissen, dass etwas mit KI generiert ist, eine Nachricht oder eine Information, dann fühlen sie sich sehr unwohl. Und wenn etwas menschgemacht ist, sozusagen, dann fühlen sie sich viel wohler. Und dazwischen ist, je mehr KI drin ist, desto unwohler sozusagen. Und das ist im Moment so. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Leute ganz schlecht geworden sind, überhaupt künstlich hergestellte Informationen zu erkennen. Also wenn man ihnen das Gleiche vorlegt und sie wissen nicht, ob es menschlich oder KI ist, dann haben sie viel mehr Vertrauen drin. Das heisst, die Qualität erreicht inzwischen in vielen Bereichen ein Niveau, das eigentlich nicht mehr unterscheidbar ist mit dem, was ein Mensch zusammengestellt hat. Aber ich glaube, es geht noch mehr ums Kulturelle dahinter. Ich glaube, es geht darum, dass im Moment, zumindest im Jahr 2026, das Vertrauen von der Gesellschaft und von den Menschen in ein Werk dann höher ist, wenn ein anderer Mensch direkt dafür verantwortlich ist und man weiss sozusagen, das ist aus dem Kopf von jemandem gekommen. Oder ein Gehirn, ein Mensch, hat über etwas nachgedacht und hat mit etwas geschafft. Und die Maschine hat noch nicht das Vertrauen erreicht. Und mit den Leuten, die ich jetzt geredet habe da in den letzten Wochen, die sagen alle, ihr werdet können zuschauen, wie das Vertrauen wird steigen, wie sich die Leute werden daran gewöhnen werden. Die Jungen, die jetzt aufwachsen, die haben nie eine Welt gekannt ohne Chatbots. ChatGPT hat es immer gegeben. Die jetzt vielleicht 8, 10, 12 sind. Und für die wird das eine völlige Normalität sein. Die sind sich auch mehr und mehr gewöhnt, Chatbots nach News zu fragen. Und das wird eine völlig neue Welt generieren über die nächsten Jahre hinweg. Und das Vertrauen, das wird sich verschieben. Aber jetzt, im Jahr 2026, ist die Welt so, wie sie ist.
Zum Beispiel noch die ganz grosse Frage am Schluss stellen. Schreiben ist ja eine der ältesten Kulturtechniken. Man denkt über etwas nach, formuliert das in seinem Kopf zu einer Idee und bringt sie zu Spruch, bringt sie zu Papier. Dürfen wir nicht riskieren, dass wir eine jahrhundertalte Kulturtechnik opfern, der Maschine?
Also ich glaube, es gibt ganz generell einen Trend weg vom Buchstaben hin zum Bild im Moment. Der Atlantic hat gerade eine Titelgeschichte gemacht, «The End of Reading is Here», weil man beobachtet, wie das Lesen und das Schreiben abnimmt.
Das hängt ja zusammen, nehme ich schwer an.
Ja, ja, natürlich. Es sind mehrere Bewegungen zurzeit, die das am Machen sind. Und für mich als Schreiber, für mich ist das extrem nahe beieinander. Manchmal merke ich erst, was ich eigentlich muss denken, wenn ich am Schreiben bin. Also vor allem, wenn es Löcher gibt im Schreiben, dann gibt es auch Löcher im Denken. Und in einem Text kann man komplizierte Gedanken auffangen und die ausdifferenzieren in einer Art und Weise, wie das mit Bild oder mit Film nicht möglich ist. Und das Schreiben selber zwingt einem halt auch wirklich rigoros sein, zu denken, weil man muss es auf Papier bringen und es ist nachher dort und es ist schwarz auf weiß. Und ich glaube schon, dass da eine gewisse Gefahr besteht und sich jede und jeder sollte überlegen, wie fest man Sachen auslagern will. Wie fest man kann die Abstraktionsleiter aufklettern, ohne dass man anfängt, das Problem zu bekommen. Oder dass man zum Beispiel die Übung verliert für etwas. Es ist interessant, ich habe verschiedene Gespräche mit Coder, also mit Informatikerinnen und Informatikern. Und die reden ganz ähnlich. Die sagen auch, ja, ich muss auch ein bisschen überlegen, wie weit auf ich auf meiner Abstraktionsleiter will klettern, ohne dass ich wirklich das Gespür dafür verliere, wie ganz konkret Code geschrieben wird. Und dort hängen dann auch so Sachen dran wie der Nachwuchs. Wie kommt der Nachwuchs denn, wo eigentlich muss die Stege durchlaufen irgendwie, wenn unten dran die Maschine überall aktiv ist, wie findet man dann einen Weg rauf sozusagen? Also wie findet man den Einstieg in das Berufsfeld überhaupt noch? Und das treibt viele Leute recht um. Und ich glaube, jeder, der die Maschine in seinen Alltag nimmt, muss sich überlegen, was ist eigentlich mein Verhältnis zu dieser?
Hat sich dein Verhältnis zu dieser Maschine jetzt verändert, oder du dich wirklich eingehend jetzt mit den Themen auseinandergesetzt hast für die Recherche?
Also ich finde es interessant, dass die so eine eigene Sprache hat und dass man das wie kann so als Forschungsfeld benutzen. Es gibt auch ganz viele Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem auseinandersetzen. Und ich finde selber für mich, ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Zeit zu nehmen, um mich mit dem zu befassen, um es besser zu verstehen. Ich habe das Gefühl, das Tempo ist sich eher am Erhöhen im Moment. Also ich finde, es ist wichtig für mich als Journalist, das zu verstehen. Und ich hatte noch ein Telefon mit jemandem, der so ganz viel so Industrialisierungsvergleich gemacht hat und immer von den Schuhmachern und den Schuhfabriken erzählt hat und gesagt hat, ja, in der Zeit, wo die ersten Schuhfabriken aufgekommen sind, wo industriell Schuhe hergestellt worden sind, haben die Schuhmacher auch keine Freude gehabt, dass sie plötzlich die Art von Konkurrenz haben. Und jetzt sind die Journalisten das Gleiche am machen im Moment. Die Journalisten merken, da ist eigentlich eine Art Industrialisierung im Gang von der Inhaltsindustrie und haben natürlich überhaupt keine Freude über das. Und gleichzeitig funktionieren die Analogien immer gleich. Es gibt dann am Schluss grosse sozusagen Hersteller von einem Standardprodukt und dann gibt es Nischen, wo hochstehende Produkte für die Leute gemacht werden, die sich unbedingt wünschen.
Rahmengeneigte Ledermassschuhe.
Genau. Und dann ist immer die Frage, wie viele Leute wollen denn die rahmengeneigten Ledermaßschuhe in Zukunft? Und das treibt mich natürlich auch um. Weil das ist eigentlich die Frage, wo geht eigentlich die Medienindustrie in Zukunft hin?
Hast du das so einen Prompt für deinen Text?
Ich weiss bis jetzt nicht, nein. Aber ich habe mir auch überlegt, ob ich etwas mal ausprobieren soll. Weil das ist auch so ein Grundsatz, den ich immer habe, probiere ich zu überstudieren. Das sage ich auch meinen Kindern immer.
Danke, Mario.
Gern geschehen.
Die Recherche von Mario Stäuble zu KI im Journalismus würde ich sehr gerne verlinken. Dort sind diverse Beispiele aufgeführt und die Telefone, die er mit den Expertinnen und Experten gemacht hat, sind verschriftlicht von ihm selber und nicht von der Maschine. Die Folge von Apropos hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.